Rohrfunk, der Unternehmenspodcast der Sanierungstechnik Dommel.
Mehrfachunternehmer, Autor, Podcaster und Blogger. Wie bekommt man all diese Dinge eigentlich unter einen Hut? Lars Bobach zeigt, wie das geht. Bereits während des Studiums gründete er sein erstes Unternehmen. Heute ist er unter anderem Gesellschafter der Abdichtungssysteme Bobach GmbH und Co. KG. Doch er leitet auch eine Online-Marketing-Agentur, betreibt selbst einen Podcast und hat bereits ein Buch geschrieben. Zudem hilft er Unternehmen in seiner eigenen Akademie zu mehr Freiheit. Wir sprechen heute mit ihm und Benedikt Stentrup, Geschäftsführer der Sanierungstechnik Dommel, über Fokus und Selbstmanagement. Hallo und herzlich willkommen bei Rohrfunk. Herr Bobach, Herr Stentrup, ich freue mich auf den Austausch.
Ja, ich freue mich auch.
Vielen Dank.
Also ich bin ja bekennender Fan der To-Do-Liste, aber muss auch sagen, eigentlich wäre ich gerne entbehrlicher als Unternehmer. Da mache ich doch was Zentrales falsch, oder?
Ja.
Das ist aber jetzt eine vernichtende, klare Antwort. Ja. Was muss ich denn tun, damit ich das aus diesem Hamsterrad rauskomme?
Also ich bin ja überhaupt kein Freund von To-Do-Listen, also gar nicht. Also ich hasse To-Do-Listen sogar und ich nutze auch keine. Und To-Do-Listen haben ja drei entscheidende Nachteile. Erstmal werden sie ständig länger. Grundsätzlich To-Do-Listen werden länger. Es gibt Studien aus Amerika, dass nur 41% der Aufgaben, die wir in To-Do-Listen festhalten, erledigt werden. Also knapp 60% erledigen wir nie. Also wir führen quasi eine Liste von Dingen, die wir tun sollten, aber nie machen. Und das ist ja schon Schwachsinn an sich, ne? Also das ist ja völliger Blödsinn.
Vor allen Dingen sehr deprimierend.
Ja, deprimierend. Finde ich auch wirklich natürlich zu Stress. Es gibt den Zeigarnik-Effekt, der besagt, dass wir uns an Dinge besser erinnern, die wir nicht erledigt haben, als an die Dinge, die wir erledigen. Das bedeutet also, wir verstärken das nochmal und das führt wirklich zu Stress. Und es gibt eine schwedische Studie, die sagt sogar, das führt zu Depressionen. Also, dass To-Do-Listen auf Dauer zu Depressionen führen können, weil es nämlich so ist, dass wir die Dinge festhalten, die wir nicht erledigen. Ja. Und wenn man sich das mal überlegt, ist es ja eigentlich totaler Quatsch, dass wir überhaupt mit To-Do-Listen arbeiten. Wieso würde jemand, der mit klarem Verstand ist, sagen, ich führe meine Liste von Dingen, die mir schlechtes Gewissen bereiten? Also das ist ja Quatsch. Ne? Und deshalb, Gottes Willen, als Unternehmerin, Unternehmer, keine To-Do-Listen führen. Es bringt nichts. Und ich bin auch der Meinung, es sollte wirklich keiner machen. Und das Schlimme noch ganz kurz, was auch noch ganz schlimm ist an To-Do-Listen, ist ja, sie unterscheiden nicht zwischen dringend und wichtig. Der Unterschied zwischen dringend und wichtig ist essentiell für unser Vorwärtskommen, für unser Glücksempfinden, für unsere Produktivität, dass wir wissen, was ist wichtig. Und die wichtigen Dinge, die wir tun müssen, ja, und das ist für jeden individuell, aber die verstecken sich in unseren endlosen To-Do-Listen unter diesem lauten, dringenden Kram, den wir einfach erledigen können. Und Stephen Covey hat ja damals schon gesagt, wir sind in einem Zeitalter der Dringlichkeitssucht. Wir machen nur noch dringende Dinge und das Wichtige bleibt auf der Strecke. Und genau das, das auf der Strecke bleibt in so To-Do-Listen, das führt zu Burnout, zu Stress, zu Depressionen und dem ganzen Kram. Also To-Do-Listen nicht führen. Und zu der Frage, ich will mich entbehrlich machen im Unternehmen, ne? Es sind To-Do-Listen hundertprozentig die falsche Antwort.
Und wie finde ich jetzt raus, was wichtig ist? Herr Stentrup, wie haben Sie für sich rausgefunden, was ist wichtig?
Also ich musste es herausfinden. Ich bin hier ins Unternehmen gekommen in der Nachfolgeregelung, habe also mit meinem Vater ja eine Zeit lang zusammen gemacht und dann ist er irgendwann ausgeschieden und da war natürlich zwangsläufig dann Aufgaben zu übernehmen, aber mein Kalender war ja vorher auch schon voll und irgendwie das Wochenende durcharbeiten war auch keine attraktive Option, also musste ich mir Gedanken machen, wie kriege ich meine Aufgaben, die ich bis dahin schon hatte und die von meinem Vater nach seinem Ausscheiden dazu kamen, wie kriege ich das unter einen Hut? Und dann kam noch erschwerend hinzu, ich bin auch noch als, ich sag mal, technischer Experte für ein Verfahren damals hier ins Haus gekommen und das schmeichelt einem ja auch, wenn die Kollegen noch zu diesem Technikdetail, was man selber am besten beherrscht, auch noch Fragen haben, beantwortet man die ja auch selber, das zahlt ja auch noch das eigene Ego ein. War nicht leicht, aber letztendlich habe ich selber hinterfragt, was ist denn meine Aufgabe als Unternehmer oder diese Aufgabe, die ich jetzt hier mache, ist das die, die ich als Geschäftsführer machen sollte oder kann das auch jemand anders oder heutzutage würde man auch sagen, kann ich das auch automatisieren oder weglassen? Weil das ist das Erstaunliche, ne? Also gerade beim Umgang mit E-Mails, wie viele Mails sich von alleine erledigen oder wenn man mal eine Woche nicht darauf antwortet, sich schon längst überholt haben. Also ich lese schon E-Mails, aber es ist schon erstaunlich, wie viele Dinge sich dann von selber erledigen. Und als ich das mal kapiert hatte, war es dann auch leichter zu sagen, okay, offensichtlich gibt es einen Unterschied zwischen dringend und wichtig. Und ich habe halt versucht, mich darauf zu konzentrieren, die Sachen, die wirklich, ich sag mal, Geschäftsführeraufgaben sind, also Weiterentwicklung des Unternehmens, Weiterentwicklung der Mitarbeiter, meine persönliche Weiterentwicklung, die Sachen höher aufzuhängen als Tagesgeschäft. Das muss auch sein. Natürlich, wenn die Bank anruft oder ein Kunde anruft, ein wichtiger, dann kriegen die auch eine Rückmeldung. Aber nicht immer jetzt sofort, sondern vielleicht erst in der Stunde.
Mhm. Herr Bubas, Sie standen selber mal an so einem Punkt in Ihrem Leben, dass Sie sich fragen mussten, was ist denn wichtig? Und wie ist es dazu gekommen? Und wie können Sie jetzt heute andere davor bewahren, überhaupt bis zu diesem Punkt zu kommen, dass man, sag ich mal, da erstmal schmerzhaft lernen muss?
Schmerzhaft lernen wir ja am liebsten, ne? Und am besten. Und genauso war es bei mir auch. Und oftmals ist es so, bewahren bei mir die Unternehmer, die zu mir kommen und Hilfe brauchen, sind meistens an irgendeinem schmerzhaften Punkt. Sonst bewegt man sich ja nicht. Und bei mir war es ja genauso. Bei mir war es so, ich war wirklich von morgens bis abends in meiner ersten Firma im Tagesgeschäft drin. Alles lief über meinen Schreibtisch. 14 Stunden Tage, keine Seltenheit, Wochenenden gearbeitet. Und da ist natürlich alles, was wirklich wichtig ist in meinem Leben, ne? Also erstmal natürlich meine Familie, meine Kinder, aber auch ich selbst, meine Gesundheit, meine Freizeit, Abschalten, so ist alles zu kurz gekommen. Und und als ich das Hamsterrad mich so voll erfasst hatte, gab es so einen entscheidenden Moment, wo ich das dann gemerkt habe und wo ich dann gesagt habe, ich muss unbedingt was ändern. Ne? Und wenn ich das nicht getan hätte, das ist jetzt über 10 Jahre her, bin ich mir sicher, hätte ich keine Ehe mehr, hätte ich meine Kinder garantiert nicht so ein gutes Verhältnis oder das Verhältnis, was ich jetzt habe, hätte ich nicht, sondern ich musste da wirklich komplett umdenken. Und das hat viel damit zu tun, dass ich mal überlegt habe, wie sieht denn ein erfolgreiches Leben für mich aus? Was macht denn Erfolg aus? Ist es der Millionenumsatz, den ich jedes Jahr um 20% versuche zu steigern? Ist es das dicke Auto? Ist es die Anzahl Mitarbeiter? Ist es der große EBIT? Nein, ist es nicht. Und da habe ich für mich definiert, was ist denn Erfolg? Für mich persönlich. Und das sind die Dinge, die ich jetzt gerade gesagt habe, nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, da muss ich mein Leben mal danach ausrichten, was für mich Erfolg ist. Und das habe ich dann getan.
Ist das mit dieser Überzeugung, für das Richtige zu kämpfen oder das Wichtige erkannt zu haben, auch der wirtschaftliche Erfolg gekommen?
Klar. Also mir ging es vorher auch nicht schlecht. Ne? Also ich meine, Handwerk muss man sich schon arg anstrengen, wenn es einem schlecht gehen sollte. Wird der Benedikt bestätigen können. Nein, aber mir ging es vorher auch gut. Also das Unternehmen lief gut und das Auskommen war in Ordnung. Aber es ist so, wenn es mir gut geht, wenn ich mir Gutes tue, wenn ich dafür sorge, dass es mir persönlich gut tut, dann bin ich automatisch ein besserer Unternehmer. Dann wird es wirtschaftlich der Firma auch besser gehen, weil ich kann loslassen, ich kann abgeben, ich kann Verantwortung abgeben, ja, weil ich das aus der Sicherheit, dass es mir gut geht, einfach tue. Und dann wird das wirtschaftlich auch besser. Aber nicht nur das, ich bin auch, wenn es mir gut geht, automatisch ein besserer Ehemann, Ehepartner. Ich bin ein besserer Vater. Und das kann ich aber nur, wenn es mir gut geht, wenn ich genug Zeit habe, mich um mich zu kümmern und meine Bedürfnisse. Wenn ich immer im Hamsterrad hänge, von morgens bis abends unter Stress stehe, dann kann ich nicht gut für meine Frau da sein oder für meinen Ehepartner, nicht gut für meine Kinder. Und dann bin ich auch in der Regel ein schlechter Chef.
Was tun Sie beide denn für Ihr persönliches Wohlbefinden?
Also für mich hilft es, dass ich einen gut strukturierten Kalender habe, wo ich also feste Zeiten für feste Aufgaben habe. Und das erstaunlicherweise passiert das dann auch ziemlich genauso. Und mir helfen gewisse Routinen dabei, wo ich auch Zeit für mich habe, auch ohne Störung. Also heißt, ich stehe morgens zum Beispiel gerne früh auf und morgens so beim ersten Kaffee sortiere ich mich für den Tag. Was kommt da? Was hast du heute vor? Dann ist das schon mal die erste Qualitätszeit für mich, weil da sind die Kinder noch nicht wach, da geht noch kein Telefon und so weiter. Und abends letztendlich das Gleiche. Also wenn ich abends noch mal eine Runde mit dem Hund rausgehe, dann ruft mich auch keiner mehr an, da will keiner was von mir und das macht man dann auch, wenn das Wetter blöd ist, aber man kommt dann wieder und sagt, boah, das hat mir jetzt gut getan. Und ich plane mir bewusst auch Zeiten für mich ein, also ich mache halt gerne Sport und das heißt, in meinem Kalender stehen halt nicht nur berufliche Termine, sondern auch heute Abend möchte ich noch eine Runde laufen gehen oder eine Runde Krafttraining machen oder heute Morgen oder morgen früh oder wie auch immer. Die sind fest eingeplant und die sind genauso wichtig wie die beruflichen Termine. Und ich merke, das gibt mir aber Kraft. dass ich mir die Zeit nehme. Also es ist nicht so, viele haben ja den Irrglauben, ich muss mehr arbeiten und dann bin ich auch noch erfolgreicher. Aber das ist tatsächlich so, was Lars eben schon sagte. Ich habe auch festgestellt, wenn ich zu viel unter Dampf bin, dann klar, dann raunt sich zu Hause die Kinder an oder hier die Mitarbeiter kriegen pumpige Antworten, dann helfe ich da schon mal keinem. Und ich muss auch sagen, mir fehlt dann auch irgendwann eine Kreativität. Also wenn ich nur von Termin zu Termin hechel, dann fällt mir nicht ein, was wir noch für tolle Podcast-Folgen machen könnten. Da fällt mir nicht ein, welches neue Gimmick wir noch auf die Webseite bauen könnten oder wie wir im Vertrieb noch besser argumentieren könnten. Auf diese Sachen komme ich nicht, wenn ich nur unter die Tachonadel im roten Bereich habe. Und das ist Motivation genug, sich da ein bisschen am Riemen zu reißen und seinen idealen Kalender auch so zu machen, zu leben.
Herr Bobach, Sie haben jetzt nicht nur eine Firma, sondern direkt mehrere. Sind auch sonst, wie man schön, also von außen betrachtet, auf jeden Fall ziemlich umtriebig, haben ein Buch geschrieben und so. Wie schaffen Sie das denn noch da für sich, den Freiraum reinzubringen? Also wie voll ist Ihr Tag?
Ich glaube, ich habe von uns allen hier, glaube ich, den entspanntesten Kalender. Bin ich mir relativ sicher. Ich habe, was der Benedikt gesagt hat, ist genau richtig. Ne? Also man die Auszeiten planen, sei es jetzt täglich, sei es wöchentlich, sei es aber auch im Großen und Ganzen, dass man sich Zeit für sich nimmt. Das ist das A und O. Und ich habe... Ich bin wirklich nur in meiner Akademie, das ist ja das, wo ich Unternehmern zu mehr Freiheit verhelfe oder Unternehmerinnen zu mehr Freiheit verhelfe, da bin ich ja noch im Tagesgeschäft. Da gebe ich die Workshops, da mache ich die Videos, die Podcasts nehme ich da auf. Das mache ich ja so, das ist mein Tagesgeschäft und das liebe ich auch. In anderen Firmen habe ich überall Geschäftsführer drin, da habe ich Verantwortung abgegeben. Und für viele, als einfaches Beispiel, was ja so gut wie gar keiner glauben kann, ich habe vor Jahren schon, das ist bestimmt 5, 6 Jahre her, mir abgewöhnt, Kontostände anzugucken. Also ich weiß in keiner meiner Firma den Kontostand. Ich kümmere mich nicht darum um die Finanzen. Klar, wir machen Controlling und alles, das ist ja wichtig, ne, dass man mal sieht, in welche Richtung bewegt sich die Firma. Aber dass ich mir das noch angucke, ne, weil ich habe fest, dass... klar gemacht, das bringt mich ja nicht weiter als Unternehmen. Das hilft mir nicht, das macht mich nicht, damit treffe ich keine besseren Entscheidungen. Eher im Gegenteil, wenn man starkes Wachstum hat, das geht ja immer auf Liquidität, das sorgt eher für schlechte Laune manchmal. Und deshalb habe ich gesagt, ich will davon nichts mehr wissen, weil das hilft mir nicht. Und das ist nur ein ganz, ganz kleines Beispiel von vielen Dingen. Ich bin in keiner Firma in der Geschäftsführung, ich habe nichts mit dem Tagesgeschäft zu tun. Also ich habe 5 Firmen, 4 davon sitze ich einmal die Woche oder alle 14 Tage, hängt davon ab, welche Firma das ist, sitze ich zusammen, wir gucken über die Zahlen, ich bin so eine Art Mentor, helfe den Geschäftsführern und das war's dann auch.
So, und schon habe ich ein neues Ziel. Soweit bin ich noch nicht. Also ich gucke doch noch, Kontostände lässt mir doch keine Ruhe, weil wir eben auch dieses starke Wachstum haben, guckt man da natürlich nochmal hin. Ja, spannend, das machst du mich wieder nachdenklich.
Ja, aber mal ehrlich, Benedikt, es bringt doch nichts. Also ich meine, klar, ne, wenn das natürlich eine angespannte Situation ist, kenne ich auch. Ne? Also ist ja gar, kennt jeder Unternehmer. Ne? Also, aber hilft das wirklich, dann bessere Entscheidungen zu treffen? Ich weiß es nicht. Und wenn man das aber delegiert und da sagt, du bist jetzt dafür verantwortlich, klar, wenn es dann mal irgendwie ganz, ganz eng wird oder so, dann kriegt man ja sowieso das mit. Also das ist ja ein Notfall, klar, ne? Da muss man handeln. Aber im Tagesgeschäft bin ich da gar nicht drin, weil das bringt nichts. Ne? Und die Leute, die dann wirklich dann Rechnungen schreiben, Mahnungen vielleicht auch oder dann Geld eintreiben müssen, wenn es wirklich mal hängt, die können das eh viel besser als ich und deshalb.
Ja, das stimmt. Das beobachte ich ja auch, dass viele Sachen, die könnte ich gar nicht so gut wie meine Mitarbeiter. Also gerade im Bauwesen mit Rechnungen schreiben, mit verschiedenen Umsatzsteuerregularien und was weiß ich was, die kennt man zwar alle irgendwie, aber wo ich jetzt das Häkchen in der Software setzen muss, damit er das auf dem Ausdruck auch richtig macht, da suche ich eine Viertelstunde und meine Kolleginnen und Kollegen, die drücken auf den Knopf und das kommt richtig raus. Also das ist tatsächlich was, das merke ich bei mir auch, dass ich viele Sachen schon gar nicht mehr so gut kann, weil ich eben Verantwortung abgegeben habe. Aber wenn man die richtigen Mitarbeiter hat, dann macht das auch Spaß, weil man sich da auch drauf verlassen kann.
Und nochmal auf Ihre Frage von Anfang zurückzukommen mit den To-Do-Listen. Meine Lieblingsliste ist ja die Stop-Doing-Liste. Also ich mache mir Gedanken darüber, was ich nicht mehr tun möchte. Und diese Liste sollte wirklich jeder führen, gerade jeder Unternehmer und jede Unternehmerin. Mal Gedanken darüber machen, was will ich denn nicht mehr machen? Und da wirklich mal draufschreiben, das mache ich zukünftig nicht mehr. Und da stand zum Beispiel bei mir Kontostände, Zahlungen. Ich war jetzt in der Agentur, hier ein Unternehmer, hier in der Gegend, 30 Mitarbeiter, ne, der hatte wirklich sein Zahlterminal bei sich auf dem Schreibtisch stehen. Er hat gesagt, wie, mit 30 Mitarbeitern, du kümmerst dich hier um Konto und Zahlungen? So, ja, ja, klar, das kann ich doch nicht abgeben. Ne? Ja, genau das treibt uns aber ins Hamsterrad. Deshalb mal Gedanken darüber machen, was wir nicht mehr tun sollten, ist viel, viel vernünftiger, als eine Liste zu führen von Dingen, die wir eh nicht erledigen.
Jetzt gibt's viele Unternehmer, die wahrscheinlich sagen werden, ja, das klingt alles schön und gut, aber eigentlich in meinem Laden hier, also bin ich der Einzige, der das richtig kann. Und das ist ja schön, dass die so fähige Mitarbeiter haben, aber wenn ich mir hier meine angucke, und eigentlich bin ich hier der sowohl der Technik-Crack als auch das landet alles bei mir auf dem Schreibtisch, weil das so sein muss, weil ich es am besten kann. Haben Sie solche Fälle auch bei sich?
Nur.
In der Akademie?
Ja, nicht nur, aber größtenteils. Ja, es ist absolut. Und ich höre das wirklich sehr häufig. Das sind ja so limitierende Glaubenssätze, die bei uns Unternehmerinnen und Unternehmern sehr, sehr verbreitet sind. Und das sind wirklich nur limitierende Glaubenssätze, das sind Grenzen, die wir im Kopf haben und die existieren nur in unserem Kopf, aber nicht im wirklichen Leben. Das muss uns mal klar werden, ne? Sondern wir können abgeben, wir können delegieren und bitte delegieren nicht Kleinigkeiten, sondern immer Verantwortung. Ne? Das ist ja meine Devise. Ne? Also wenn ich jetzt Aufgaben delegiere, weil ich höre ja auch auf, wie halte ich das denn danach, wenn ich delegiere? Sag ich ja gar nicht, weil du gibst Verantwortung ab und die gibst den Leuten die Verantwortung und dann werden die schon was Gutes tun. Und das ist eine Sache, da musste ich auch lernen, damals, mich als Unternehmer mal neu zu definieren. Insofern, was ist denn meine Aufgabe als Unternehmer? Was ist meine Aufgabe? Und eine der wichtigsten Aufgaben, die ich habe, meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu befähigen, Verantwortung zu übernehmen und gute Arbeit zu machen. Das ist doch meine Aufgabe. Und der Chef der Personaldienstleistung Kienbaum hat das so schön gesagt, er ist ja auch CEO, also CEO nennt er sich, aber nicht Chief Executive Officer, sondern Chief Empowerment Officer, also der die Leute empowert, also der was aus ihnen rausholt, der ihnen hilft, sich zu entwickeln. Und genau das ist doch unsere Aufgabe als Unternehmerinnen und Unternehmer, unsere Mitarbeiter zu der besten Version machen. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, jeder unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möchte das Beste geben. Ja, sie wollen einen guten Job machen. Ne? Und wir müssen ihnen dabei nur helfen, wir müssen sie unterstützen. Und genau dann kann ich auch abgeben.
Schwingt da nicht so ein bisschen die Angst mit bei dem Unternehmer, überflüssig dann zu sein am Ende? Also man ist ja vorher so wichtig, weil man so viel macht.
Sehr, sehr gute Frage. Das ist natürlich, also so eine Angst nicht, aber ich sag mal, unser Selbstwertgefühl holen wir daher. Das ist oftmals so, dass wir Unternehmerinnen und Unternehmer unser Selbstwertgefühl genau daher holen, dass wir immer der Schlauste im Raum sind. Aber das ist nicht gesund auf Dauer. Das müssen wir lösen. Wir müssen uns das woanders herholen, indem wir unser Selbstwertgefühl daher holen, das Beste aus unseren Mitarbeitern zu machen. Und ich habe ja da, ich sage ja, wir müssen der Coach sein, also wirklich der Coach wie ein Fußballtrainer. Ne? Ein Fußballtrainer, der bestimmt die Taktik, der sieht zu, dass die Mitarbeiter die richtigen auf dem Platz sind, dass die Mitarbeiter gut trainiert sind. Ja? Aber der Fußballtrainer steht nie selber auf dem Spielfeld. Und genau dieses Bild versuche ich immer im Kopf der Unternehmer zu malen. Stellt euch vor, ihr seid der Fußballtrainer. Ihr steht nicht auf dem Platz. Ihr steht an der Seite. Ihr gebt die Taktik vor. Ihr seht zu, dass die richtigen Leute am Platz sind und dass die gut trainiert sind. Aber auf dem Platz steht ihr nicht.
Herr Stentrup, dankt einem das die Mannschaft, wenn man tatsächlich Trainer ist?
Ja, also meine Beobachtung ist, seitdem ich das versuche zu praktizieren, ich bin da sicherlich noch nicht bei 100%, aber ich bilde mir ein, dass meine Mitarbeiter hier selbstbewusster geworden sind, dass hier eine bessere Stimmung herrscht, weil ich entspannter bin. Natürlich klappt da auch nicht alles, aber wenn ich alles selber mache, dann mache ich auch Fehler. Und das ist auch natürlich eine Fehlerkultur dazu und so weiter. Aber ich bilde mir ein, dass das für viele Mitarbeiter auch motivierend ist. Und wie gesagt, es trägt hier schon zu einem entspannteren Miteinander bei, weil jeder weiß, was er zu tun hat, wofür er verantwortlich ist. Und ich als Chef kann mich auch darauf konzentrieren, hier ein offenes Ohr zu haben für die Stimmung. Weil wenn ich selber nur von Meeting zu Meeting renne, dann bin ich auch nicht für meine Mitarbeiter da. Und am offensichtlichsten wird das eigentlich in den Mitarbeitergespräch. Und da sprechen wir schon über Themen, die nicht nur hier übers Büro und die Arbeit gehen, sondern auch über andere Dinge, also wo wir auch gegenseitig private Dinge austauschen. Und diese Vertrauensebene hätten wir nicht, wenn ich vorher als Obermicromanager alles an mich gerissen hätte.
Herr Bobas, Sie empfehlen Time-Blocking. Vielleicht können Sie einmal erklären, weil wir das vorhin schon so ein bisschen angerissen haben, was das denn überhaupt ist.
Time-Blocking bringt sozusagen die Aufgabenliste in den Kalender. Also ich habe zum Beispiel irgendein Konzept zu erstellen oder muss ein umfangreiches Angebot machen oder auf jeden Fall eine Sache, die ein bisschen länger dauert, wo ich ein bisschen mehr mit zu tun habe. Und anstatt die jetzt auf irgendeine Liste zu schreiben, zu sagen, das mache ich dann irgendwann mal, schreibe ich sie mir in den Kalender direkt mit einem Termin mit mir selbst und sage, okay, für dieses Angebot brauche ich eine Stunde, anderthalb, und diese Zeit reserviere ich mir in meinem Kalender. Das ist im Prinzip Time-Blocking, dass ich einfach mir für die Arbeiten, die ich machen muss oder machen möchte, dass ich mir da einfach Zeit reserviere. Das Schöne daran ist, ich habe in dem Moment, wo ich es in den Kalender schreibe, einen Plan. Ja, ich habe gesagt, okay, nächste Woche Donnerstag, da habe ich Zeit dafür. Ich kann vielleicht auch den Kunden informieren oder wen auch immer, dass es erst nächste Woche Donnerstag wird, und dann habe ich es im Kalender stehen und dann tue ich das auch. Es gibt Menschen, die machen das sehr kleinteilig, wirklich, die haben ihren Tag so in halbe Stunde, ich kann sogar einen in 20 Minuten Slots irgendwie aufgeteilt und packen da alles rein. Das mag ich überhaupt nicht, weil man muss ja auch noch ein bisschen Freiraum und haben, sodass man auch ein bisschen denken kann. Aber für die Dinge, die wichtig sind, ne, da reserviere ich mir immer einen Termin im Kalender.
Und der wird dann auch kommuniziert an andere?
Ja gut, der Kalender ist ja freigegeben, ne? Also wir haben hier natürlich, jeder kann in den Kalendern des anderen gucken bei uns, ne? Also in allen Firmen ist das so. Es kann keiner in den Kalendern des anderen etwas eintragen. Das ist auch eine Regel, ne? Weil ich will nicht über die Zeit des anderen oder ich darf nicht über die Zeit des anderen verfügen. Aber reingucken kann ich. Und das Schöne ist ja, wenn ich das im Kalender habe, erstmal braucht die Aufgabe Zeit. Und der Wahnsinn ist ja, ne, mit den To-Do-Listen habe ich ja gerade schon erzählt, und dazu kommt ja noch, dass wir die To-Do-Listen neben einem übervollen Kalender führen. Also die meisten haben ja einen riesenvollen Kalender und dann haben sie noch eine To-Do-Liste. Das passt ja überhaupt nicht übereinander. Und mit dem Time-Blocking bringe ich das zusammen, verzahne ich das, weil ich brauche für jede Aufgabe Zeit und genau diese Zeit reserviere ich mir im Kalender. Und wenn ich mit Unternehmerinnen und Unternehmern arbeite, dann gucke ich als erstes immer in den Kalender und da ist eigentlich immer schon der Hase im Pfeffer, weil da kann man dann schon sehen, wo dann die Überlastung und so herkommt. Erstmal da Struktur reinbringen, da die Aufgaben reinbringen, die To-Do-Liste weglassen, und das gibt dann ein Gefühl der Entspannung. Du kommst aus dem Stress raus, indem du es in den Kalender reinschreibst, weil du es dann einen Plan hast und du hast eine Zeit reserviert, und das tut einfach gut.
Und die Dinge, die mich dann vermeintlich in der Zeit auch noch ereilen, weil sie plötzlich kommen, muss ich ignorieren, lernen zu ignorieren?
Das ist grundsätzlich so, ne? Wir müssen in unserer Welt sowieso lernen zu ignorieren, ne? Wir sind so voll von Dingen hier. Also es ist ja so, wir leben ja in einem Zeitalter der Dreifachüberlastung, den Triple Overload nennt man das im Selbstmanagement. Kommunikativ, informativ und kognitiv sind wir komplett überlastet, immer. Und deshalb müssen wir lernen, Dinge zu ignorieren, genau wie Sie es sagen. Und genau die Dinge, die dann noch kommen, die ganzen Möglichkeiten, die ich noch habe, die kleinteiligen Aufgaben und so, da muss ich lernen zu ignorieren. Und ich muss mein Unternehmen so aufstellen, dass ein Großteil von diesen Dingen gar nicht mehr an mich rankommt.
Was ich total spannend fand, was ich gelesen habe, dass Sie auf interne E-Mails verzichten. Herr Stendrup, wie hoch ist der Anteil an internen E-Mails bei Ihnen?
Da gehen E-Mails hin und her, ja, aber ich glaube, es ist bei uns noch ein gesundes Maß, weil wir ja grundsätzlich das auch eine Kultur der offenen Türen haben. Also im Zweifel, glaube ich, gehen viele einfach mal ins Büro nebenan und klären es mit dem Kollegen, anstatt E-Mails zu schreiben. Also so kulturell, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Wir werden das Thema interne E-Mail aber dieses Jahr auch nochmal anders anpacken, nämlich über halt ein Tool, wo wir unsere interne Kommunikation und unser Wissensmanagement nochmal auf eine gemeinsame Basis stellen, die dann auch als App mobil zur Verfügung ist. Da haben wir jetzt gerade den Start-Workshop gehabt, oder haben wir den jetzt gerade. Und unser erklärtes Ziel ist, dass wir ab dem 1.7. gar keine internen E-Mails mehr schreiben. Also wir sind im Moment sicherlich nicht bei einem dramatischen Niveau, aber die paar, die wir schreiben, sind auch noch über. So würde ich es vielleicht formulieren. Und da sind wir jetzt gerade dabei. Ich glaube, das kriegt unsere Organisation auch hin, weil wir Ja, wir haben hier eh nicht so eine Absicherungskultur. Ich, ja, melden macht frei und ich schreibe lieber noch 3 Leuten in CC, damit die das alle wissen, damit ich nicht schuld bin. Also so eine Kultur haben wir hier eh nicht. Das beobachte ich auch tatsächlich vielleicht eher im Konzernumfeld, aber ja, wir haben da sicherlich kein schlimmes Maß an internen E-Mails, aber die paar, die da noch kommen, sind teilweise auch noch über und da arbeiten wir jetzt noch dran. Also haben wir wirklich auch messbares Ziel uns vorgenommen und bin guter Dinge, dass wir das mit der Lösung, die wir uns da jetzt ausgeguckt haben, auch schaffen.
Herr Bobach, wie sehen Sie das? Was für positive Effekte habe ich, wenn ich die internen E-Mails weglasse?
Der positive Effekt ist erstmal, dass grundsätzlich ich weniger E-Mails bekomme. E-Mails sind ja meist dringende Dinge, nichts Wichtiges. Ne? Der Unterschied hat nur eben. Also E-Mails sind ja grundsätzlich dringend und nie wichtig. Also wenn es irgendwas Wichtiges ist, dann werde ich angerufen. Aber nicht, da wird mir keine E-Mail geschrieben. Und dann ist es so, dass E-Mails natürlich im E-Mail-Eingangskorb immer vom Kontext losgelöst sind. Ne? Da bekomme ich dann eine E-Mail von einem Kunden, dann bekomme ich von einem Workshop-Teilnehmer, dann kriege ich eine Rückmeldung zu meinem Buch. Dann schreibt mir vielleicht dann noch mein Steuerberater eine BWA. Dann kriege ich noch vom Mitinternen irgendwie von über irgendwelche Projekte eine E-Mail, ne, wo ich in CC gesetzt werde, wo dem Kunden irgendwas mitgeteilt wird. Also es ist ein Sammelsurium. Und viele der Informationen, die ich da kriege, die kann ich in dem Moment ja gar nicht richtig zuordnen. Beispiel, es ist dieses Projekt, was vielleicht irgendwie mal wichtig wird oder so, wo ich jetzt eine Information kriege, aber ich will mich gar nicht mit dem Projekt beschäftigen. Vielleicht ist es nächste Woche oder übernächste Woche, wenn ich einen Termin mit dem Kunden habe, dann würde ich mich gerne damit beschäftigen. Jetzt kriege ich aber die E-Mail und die geht ja an mehrere. So, was mache ich denn jetzt damit? Ne? Wo lege ich die Information ab, dass ich sie dann nächste Woche, wenn der Termin dann mit dem Kunden ist oder übernächste Woche, wo finde ich sie dann? Und wir haben uns dann dazu entschieden hier in meinem Unternehmen, wir machen eine kontextbasierte Kommunikation. Das hört sich jetzt toll an. Das ist ganz, ganz einfach. Wir kommunizieren einfach mit den Tools und da, wo die Informationen und die Daten liegen. Das kann im Google Drive sein, wenn ich jetzt zum Beispiel da ein Konzept wird erstellt von jemand und da wird drüber diskutiert. Das wird dann in dem Dokument gemacht. Das hat den Vorteil, ne, wenn ich mich damit beschäftigen will, gucke ich mir das an, dann habe ich die Information, dann kann ich was dazu sagen und nicht zwischen der BWA vom Steuerberater, den 3 Kunden-E-Mails und, wo ich sowieso keine Zeit dafür habe. Und das Gleiche gilt auch für unsere Projektabwicklung, da haben wir ein Tool, wo wir drüber kommunizieren können. Also es findet alles dort im Kontext dessen statt, wo man kommuniziert. Und ich gucke es mir dann an, wenn ich mich damit beschäftigen will und nicht, wenn jemand meint, mir eine E-Mail schreiben zu müssen.
Das setzt aber auch eine Menge Digitalisierung voraus.
Nur, ohne Digitalisierung würde das nicht funktionieren.
Wenn Sie sich so, also Sie haben vorhin, vielleicht erstmal zu Ihrem Buch, Sie haben vorhin einmal kurz Ihr Buch angesprochen. Worum geht es dabei und wer sollte das lesen?
Also es heißt ja die 7 Geheimnisse erfolgreicher Unternehmer. Und also ich bin der Überzeugung, dass da jeder irgendwas mitnehmen kann. Ich habe einfach mal beschrieben, was für mich erstmal Erfolg ist, wenn man ein Buch schreibt, dass was für erfolgreiche Unternehmer muss man ja erstmal schreiben, was ist denn überhaupt Erfolg für einen. Darum habe ich mich am Anfang mal ein bisschen mit beschäftigt und dann habe ich einfach die 7 Tipps gegeben, die mich in meinem Unternehmerleben am meisten nach vorne gebracht hat. Und deshalb jeder Unternehmer, jede Unternehmerin aus meiner Sicht kann es lesen, sollte es vielleicht lesen und es wird für jeden irgendwas dabei sein.
Herr Stentrup, Sie haben es gelesen?
Ja, ich habe es gelesen und tatsächlich auch einiges wusste ich vorher schon, hatte vorher schon ganz gut unterwegs, andere Sachen hat es mir nochmal die Augen geöffnet. Also was ich vorher schon gemacht habe, dass ich sag mal, feste Fokuszeiten habe für feste Aufgaben. Also das heißt, mein Biorhythmus ist so, ich bin morgens, kann ich gut konzentriert arbeiten und da bin ich fit, da bin ich ausgeschlafen, da bin ich voller Energie und Motivation. Das heißt, ich mache morgens erstmal 1,5-2 Stunden die Sachen, die mir hier fürs Unternehmen wichtig sind, also die klassischen Unternehmeraufgaben. Das heißt, da mache ich kein Tagesgeschäft, da mache ich keine E-Mails, sondern da mache ich das, was hier erforderlich ist, um Mitarbeiter oder Unternehmen oder mich selber weiterzuentwickeln. Und damit fahre ich schon mal sehr gut, weil da habe ich immer schon morgens um 9:30 ist immer schon was geschafft, da kann ich schon zufrieden sein. Also wenn ich dann krank nach Hause müsste, dann würde ich sagen, war trotzdem ein guter Tag, weil die wichtigste Aufgabe habe ich geschafft. So. Und dann hat mir das Buch aber auch geholfen, was den Umgang mit E-Mails angeht. Der Lars beschreibt da dieses Inbox-Zero-Prinzip. Also wie schafft man es, dass da eine E-Mail-Inbox bei 0 ungelesenen E-Mails ist? Da bin ich noch nicht ganz. War ich zwischendurch mal und bin aber auch wieder auf einem guten Weg, dahin zu kommen. Einfach zu reflektieren. ja, was Lars gerade schon sagte, wann bearbeite ich E-Mails? Also nicht jeden Tag, jede halbe Stunde gucke ich da rein, sondern ich mache das on Block. Und da gibt es eine feste Zeit für, wann ich das mache. Und dann entscheide ich, muss ich die jetzt wirklich beantworten, jetzt damit was tun? Wenn es schnell geht, dann mache ich es eben. Und wenn nicht, dann trage ich mir einen festen Termin in Kalender ein. Und da gibt es zum Beispiel in Outlook ja auch eine Funktion, dass man eine E-Mail in den Kalender direkt verschieben kann. Und dann habe ich das da direkt drin und sehe, okay, guck mal, nächste Woche wollte ich das machen, dann muss ich mich ja drum kümmern. Also das sind so die zwei Dinge, diese festen Fokuszeiten, die haben mich richtig weitergebracht. Und auch der Umgang mit E-Mails ist bei mir seitdem besser geworden. Und das zusammen führt einfach dann auch zu einem strukturierten Kalender. Und ich habe auch einen guten Überblick über meine Woche, was steht die Woche noch an, was ist mir wichtig davon, was kannst du auch mal schieben, wenn irgendwie was dazwischen kommt. Was mir noch fehlt, ist, ich muss noch lernen, mehr Zeit für Ungeplantes einzuplanen. Also es kann ja doch immer mal sein, dass ein Mitarbeiter krank ist oder wirklich was außer der Reihe passiert. Neue Corona-Schutzverordnungen, wir müssen plötzlich jetzt hier ganz viele Masken ranschaffen und unseren Mitarbeitern sagen, wie sie da drankommen oder was auch immer. Solche Sachen, da müsste ich mir noch mehr Puffer im Kalender lassen, weil da hänge ich natürlich jetzt im Zweifel abends auch schon mal eine halbe Stunde hinten dran, was eigentlich, was ich nicht möchte. Aber gut, man kann sich ja noch weiterentwickeln.
Sie haben in Ihrem Buch 7 Geheimnisse zusammengefasst. Verraten Sie uns ein.
Herr Benedikt hat ja schon ein paar verraten und jetzt war ich auch ein bisschen enttäuscht, Benedikt, weil eigentlich hatte ich gehofft, dass du jetzt sagst, du arbeitest handschriftlich, weil du hast ja den Fokusplaner gegönnt.
Ja, stimmt, das ist schon so selbstverständlich, das habe ich schon nicht mehr erwähnt.
Weil das ist ein Geheimnis, ne? Handschriftlich arbeiten. Ich bin großer Freund davon, handschriftlich zu arbeiten, weil Handschrift macht was ganz anderes mit einem als diese ganzen digitalen Tools. Wir brauchen Digitalisierung in der Firma, in der Kommunikation, da überhaupt keine Frage. Ne, macht alles transparenter, macht alles einfacher. Aber ich bin der Meinung, wenn es um das eigene Selbstmanagement geht, um die eigene Kreativität, um die eigene Planung, dann sollten wir von Hand arbeiten. Und dafür habe ich ja den Fokusplaner entwickelt. Das ist mein eigener Planer. Den gibt es jetzt seit ein paar Jahren. Deshalb hatte ich gehofft, dass du das sagst. Also das ist ein Geheimnis, handschriftlich arbeiten. Aber mein Lieblingsgeheimnis, das würde ich gerne sagen, ist ja mein Navi fürs Leben. Und ich habe ja damals, als ich meine Krise hatte vor über 10 Jahren, als ich so mein Leben, also als ich voll im Hamsterrad war, mein Leben so ein bisschen den Halt verloren hatte, habe ich mir ja Gedanken darüber gemacht, wie kriege ich das denn hin, dass mir das nicht nochmal passiert. Und dann habe ich mir überlegt, ich brauche eigentlich ein Navi für mein Leben. Ne? Ein Navi, was mich immer wieder zurückholt, auch wenn ich mich total verfahre, wie so ein Navi im Auto halt. Und da habe ich mir ein Konzept überlegt, das ist auch sehr einmalig, würde ich sagen, wie das geht. Und dieses Navi fürs Leben, das macht einem 100% klar, was einem wichtig ist. Es gibt so ein Kontensystem für alle Sachen, die wir, welche Lebensbereiche wir haben. Und also das ist eigentlich so, das würde ich sagen, das wichtigste Geheimnis, dass man, jeder sollte sich ein Navi fürs Leben bauen.
Jetzt ist dieses Hamsterrad ja auch so ein bisschen Zeichen unserer Zeit. Also Depressionen, psychische Erkrankungen nehmen zu. Wie kommt man zu seinem eigenen Navi?
Ja, also natürlich über einen Workshop bei mir, das ist ja klar. Nein. Nee, Spaß beiseite. Also das ist wirklich der beste Weg. Also man muss sich einfach Zeit nehmen. Also man kann nicht, wenn man jetzt sagt, okay, alles ist zu viel, ich weiß gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht, ne, ich habe komplett die Orientierung verloren, sagen, jetzt nehme ich mir mal 10 Minuten Zeit und mach das. Das funktioniert natürlich nicht. Sondern das Schöne ist bei mir, in meinem Workshop, und egal, ob das ein Workshop von mir ist oder egal, aber man muss sich Zeit nehmen. Ne? Ich habe mir damals wirklich richtig Zeit, ich habe mir eine Auszeit genommen, ich habe Urlaub mit mir selbst gemacht, da bin ich ein totaler Fan von Urlaub mit mir selbst und habe mir Zeit genommen, ich habe mal alles durchdacht, ich habe Bücher gelesen, ich habe Workshops besucht und da ist ja über die Jahre dann dieses Navi entstanden und das ist eigentlich der Tipp, wenn es wirklich so ist, dass man sagt, ich stehe hier wirklich kurz davor durchzudrehen, man muss eine Auszeit nehmen, man muss sich Tage zurückziehen, 2-3 Tage. Und das Schöne ist an dem Workshop von mir, dass wir das tun. Wir machen das dann wirklich abseits von allem in einer kleinen Gruppe. Und das Tolle ist noch dabei, dass man wirklich hinterher mit dem fertigen Navi fürs Leben rausgeht. Also es wird von mir moderiert. Es ist eine sehr offene Gruppenatmosphäre und es macht einfach Spaß. Also man muss sich diese Zeit einfach nehmen, fernab vom Tagesgeschäft. Wegfahren, woanders hin, an einen ruhigen, stillen Ort. Ich 2-mal im Jahr gebe ich dieses Navi fürs Leben in einem alten Kloster zum Beispiel, wo man wirklich komplett bei sich dann ist. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende.
Herr Stentrup, wie häufig kommt man im Alltag dazu, sich tatsächlich abends zu hinterfragen, habe ich heute die richtige Reise gemacht?
Da sind wir wieder bei den Ritualen. Also ich komme jeden Abend dazu, kurz, eine Viertelstunde, einmal gucken, was war heute, was war gut, was war nicht so gut. Da merkt man ja schon, ob man auf dem richtigen Weg ist. Und dadurch, dass man, ich mache zum Beispiel auch eine Wochenplanung, dann nehme ich mir am Wochenende, meistens irgendwie sonntags nachmittags, sonntags abends oder so, einfach bewusst mal mindestens eine halbe Stunde Zeit, definiere meine Ziele für die nächste Woche, setze die Prioritäten. Also ich habe gelernt, mir die Zeit dafür zu nehmen und die fest in meine Woche einzubauen. Und dann klappt das eigentlich ganz gut. Aber der eigentliche Auslöser war bei mir auch Zeit mit sich selbst im größeren Stil. Bei mir war es damals eine Bandscheiben-OP, wo ich dann gezwungenermaßen 4 Tage in einem Krankenhausbett rumlag, wo man auch nicht viel anderes machen konnte. Und das war aber natürlich dann, die habe ich mir nicht freiwillig ausgesucht, aber im Nachhinein war es eine glückliche Fügung, weil ich da wirklich 4 Tage mit sehr wenig Ablenkung durch vielleicht mal eine Visite am Tag und eine Thrombosespritze, aber ansonsten ohne Ablenkung mal hinterfragen könnte, ey, bin ich gerade auf dem richtigen Weg? Und ich habe für mich damals festgestellt, ich war es damals nicht. Also ich hatte zwar den, also jetzt kann ich mal ganz offen reden, also ich habe den Anspruch gehabt, ich wollte ein guter Vater für meine Kinder sein, denen Aufmerksamkeit schenken, denen ein offenes Ohr haben. Und das hatte ich damals nicht, sondern ich kam eben aus dem Hamsterrad aus der Firma nach Hause und da war ich noch so auf 180 und dann hatte man aber auch kein offenes Ohr für die Kinder und da habe ich sicherlich das ein oder andere Mal ein Kind angemault, was das in dem Moment vielleicht auch gar nicht verdient hatte. Und das ist mir dann vor mittlerweile fast 6,5 Jahren bewusst geworden, dass eigentlich mein Anspruch an mich selber als Vater, den hatte ich zum Beispiel dann nicht erfüllt und habe dann, aber wie gesagt, ich bin nicht erst drauf gekommen, weil ich mal 4 Tage irgendwo rumliegen musste und keine Ablenkung hatte. Und seitdem mache ich das aber wirklich gezielt, dass ich mir einmal im Jahr zwischen den Feiertagen ein bisschen Zeit dafür nehme, mir das Jahr zu durchdenken oder sonst, wenn sich eben Gelegenheiten bieten. Ich kann das gut draußen in der Natur. Klar, manchmal ist es schön, wenn man was aufschreiben kann, aber auf einer ausgedehnten Wanderung, muss ich sagen, da kann ich auch Gedanken sortieren. Und wenn ich jetzt was ganz Dringendes festhalten will, dann mache ich halt eine Sprachnotiz ins Handy oder so. Aber Zeit für sich selber nehmen, auch das schafft man auch als Unternehmer, das schafft man auch als Vater und als Ehemann und als Sportler und das kann man wirklich machen. Man kann ja auf der anderen Seite das Gedattel in den Social Media weglassen oder den Fernseher auslassen, das muss ich sagen, das glaube ich, da muss sich jeder einfach überlegen, was ist ihm denn jetzt wichtiger und dann schafft man das auch.
Jetzt haben wir hier gerade in beiden Fällen auch so die Familie als Priorität im Leben irgendwie, die für viele wahrscheinlich auch einfach einleuchtend ist, warum die so ist. Fällt es, beobachte den Menschen, die keine Familie, eventuell auch keinen Partner haben, noch schwerer, Prioritäten für sich klar zu haben?
Ja, ich glaube schon. Also die Sinnhaftigkeit fällt schwerer, ne? Also ich sag mal, wenn man mit Kindern gesegnet ist, dann hat man schon, sieht man Sinn in seinem Leben, solange die zumindest klein sind. Wenn die dann größer sind, wie bei mir, meine sind alle schon erwachsen, dann hinterfragt man das auch. Es ist einfacher, ne? Also man hat die Aufgabe und die Sinnhaftigkeit ist da. Was aber alle bei mir eint, ist, dass der Spaß so ein bisschen verloren gegangen ist. Ein bisschen ist gut, eigentlich total. Und das, wenn die Leute zu mir kommen, in meine Workshops, ist es oft so, dass sie den Spaß nicht nur so an sich, also nicht nur an sich an ihrem Unternehmen verloren haben. Die sind ja damals mit Enthusiasmus gestartet. Man wollte was bewegen. Man wollte nach vorne. Man wollte wirklich ihr Gas geben mit seinem Unternehmen. Und dann geht's ganz schnell, dass nach ein paar Jahren dann so der Spaß so auf der Strecke bleibt. So ging's mir ja auch, ne? Als ich mich gegründet habe, nach ein paar Jahren war das ja so. Und aber auch nicht nur am Unternehmen, sondern auch am Leben an sich, ne? Der Spaß fehlt dann so, ne? Und wenn man nur noch von Verpflichtung zu Verpflichtung geht, und das würde ich mal sagen, das eint die am meisten, und da ist es eigentlich egal, ob Kinder, Partner oder so, weil so ein bisschen mehr Freude an dem Tun und am Leben an sich, das wünschen die meisten sich.
Ich würde auf jeden Fall in diesem Sinne ganz, ganz gerne allen Zuhörerinnen und Zuhörern mehr Spaß an dem wünschen, was sie tun. Und wenn wir dazu kleine Tricks, wertvolle Tipps und Ähnliches uns auch von anderen zunutze machen, ist das ja sicherlich etwas, was Schönes. Herr Bobach, Herr Stentrup, ich danke Ihnen für das Gespräch und auch für die Impulse zum Thema Selbstmanagement.
Vielen, vielen Dank.
An dieser Stelle möchte ich mich natürlich auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn Sie den Kanal abonnieren. Für mehr Informationen schauen Sie auch gerne einmal in die Shownotes.